Wir haben ja schon zwei Gleichnisse gehört beim Kinderbeitrag über das Gleichnis vom verlorenen Groschen und jetzt in der Lesung auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und jetzt lese ich weiter und lese ich euch das Gleichnis vom verlorenen Sohn vor. Wir müssen nochmal vorstellen, in welcher Situation Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er ist gerade mit Zöllnern und Sündern und die Pharisäer murren. Und daraufhin erzählt Jesus diese Gleichnisse. Und unter anderem eben auch dieses Gleichnis, das ich jetzt euch vorlese, aus der Luther-Übersetzung. Und Jesus Christus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Liebe Brüder und Schwestern, das Leben ist doch ein reinstes Fest. Nein, wirklich. Glaubt ihr das nicht? Nun gut, es ist wahr, nicht immer. Aber wieso eigentlich nicht? Machen wir uns selbst nicht manchmal das Leben zu schwer? Wozu alle unsere sorgenvollen Gedanken und die tägliche Schufterei? In diesen Gleichnissen spricht doch die Bibel eine deutliche Sprache. Beim himmlischen Vater wird ordentlich gefeiert. Das Leben wird dort in vollen Zügen genossen. Ein Mastkalb wird geschlachtet. Es wird gegessen und getrunken. Nebenbei bemerkt ganz sicher auch Wein und Bier. Man singt und es wird ausgelassen gefeiert und getanzt. Ja, und wieso eigentlich nicht? In unserem deutschsprachigen Kulturraum tun wir uns da ein bisschen schwer mit Singen und mit Tanzen und mit ausgelassen Feiern und Jubeln. Vielleicht mit dem Biertrinken weniger. Aber das richtige Feiern fällt uns doch schwer. Denn wir meinen ja tatsächlich, das richtige Leben kommt irgendwann später. Und bis dahin müssen wir uns halt plagen und für das karge Brot schuften. Doch Jesus geht auf solche Gedanken nicht ein. Nein, im Reich Gottes gibt es keinen Platz für Schufterei und Plage. Nein, mit solchen Qualitäten ist fürs Himmelreich nichts gewonnen. Doch auf welche Qualitäten kommt es an? Welche Qualitäten sollen wir aufbringen, um das Reich Gottes in vollen Zügen genießen zu können? Nun, wie sollen wir werden, um die Größten im Himmelreich zu sein? Genau wie die Kinder. Sehr oft meinen wir, Größe liegt in besonderen Begabungen und Berufungen. Ja, und da ist auch was Wahres dran. Aber die Qualität eines Kindes ist noch wichtiger, sagt Jesus. Ihr sollt sein wie die Kinder. Kinder können manchmal ungemein nerven. Sie sind äußerst bedürftig und zeigen es uns ganz ungeniert in den unpassendsten Situationen. Sie haben noch wenig Kompensationsmechanismen, mit denen sie ihre Bedürfnisse verlagern oder aufschieben können, wie wir Erwachsene es häufig tun. Dafür haben sie eine Gabe, die Erwachsene häufig nicht mehr haben. Sie können einfach so sein, wie sie sind. Sie können echt sein. Ihre Freude, ihr Lachen, aber auch ihre Schmerzen, ihre Traurigkeit, alles an ihnen scheint echt zu sein. Und wenn Jesus uns dazu aufruft, wie die Kinder zu sein, dann will er, dass wir echt sein sollen. Und doch tun wir uns so schwer damit, echt zu sein und so zu sein wie die Kinder. Gott hat uns mit Bedürfnissen ausgestattet, die befriedigt werden wollen. Sind Bedürfnisse gut oder schlecht? Weder noch. Sie sind einfach da. Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden und vieles mehr. Diese Bedürfnisse sind keine Sünden. Nur wie gehen wir damit um? Das ist die entscheidende Frage. Wo lassen wir unsere Bedürfnisse befriedigen? In der Einheitsübersetzung heißt es im Psalm 23 im Vers 3, dort wo es bei Luther steht, er erquicket meine Seele, heißt es in der Einheitsübersetzung, er stillt mein Verlangen. Gott stillt mein Verlangen. Gott ist die Antwort auf unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse. Gott ist die Antwort auf unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden und angenommen werden. Doch seien wir ehrlich, es fällt uns schwer, das zu glauben und das zu leben. Denn entweder wir leben unsere Bedürfnisse voll aus, wie der jüngere Sohn. Wohin das führt, sehen wir an seinem Schicksal. Nach den ersten Freudenzeiten kommt die Leere, die Hungersnot, das Leben bei den Schweinen. Oder wir verdrängen unsere Bedürfnisse, wie der ältere Sohn. Er macht zwar alle seine Pflichten, er tut alles, was verlangt wird scheinbar, aber sein Herz ist kalt und er führt ein freudloses Leben. Ich meine fast, dass der ältere Bruder in den christlichen Gemeinden häufiger anzutreffen ist als der jüngere Bruder. Daher werde ich im Folgenden mehr auf ihn eingehen und die Aufmerksamkeit mehr auf ihn lenken. Obwohl er in der Nähe des Vaters wohnt, hat er nicht wirklich das Gefühl, zu Hause zu sein. Eher treibt ihn das Gefühl herum, ständig viel tun zu müssen. Sein Leben scheint eine Plage zu sein. Er träumt zwar von einem Fest mit seinen Freunden, aber er glaubt nicht, dass sein Vater ihm das vergönnen würde. Und so denkt er nicht immer, dass die Party eigentlich immer ganz woanders stattfindet, aber nur nicht hier. Und schon gar nicht bei seinem Vater. Vielleicht bei den Huren? Das wirft er zumindest seinem jüngeren Bruder vor, dass er sein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Obwohl wir eigentlich im Text gar nicht lesen, dass er es wirklich getan hat. Das ist seine Interpretation. Denn wahrscheinlich wäre er gerne selber dort gewesen, bei den Huren. Denn die Verachtung für seinen Bruder offenbart in Wahrheit den Neid auf die Lebensweise seines Bruders. Stattdessen als Kompensation hat er sich in einem System eingerichtet, wonach man die Achtung des Vaters durch Leistung verdienen muss. Und das ist sein Trost. Wenn er schon ein Leben in Versagung führt, so kann er sich wenigstens damit trösten, dass er viele Jahre lang der Brave gewesen ist, der die Anstandsregeln im Großen und Ganzen eingehalten hat und nicht so wie die ganzen Alkoholiker und Prolos und die Sexsüchtigen da draußen, die alle allesamt ein verlorenes Leben führen und ein sündiges Leben führen. Und er glaubt, er sei nicht verloren wie sein Bruder. Er glaubt, der Gewinner zu sein. Nur leider macht das halt oft nicht so viel Spaß. Aber das scheint der Preis zu sein für das Gefühl, auf der richtigen Seite des Lebens zu stehen. Er glaubt übrigens wirklich, dass er die Gebote nie übertreten hat, das sagte seinem Vater. Doch sein Fehlglaube wird offengelegt, als sein Bruder scheinbar bevorzugt wird von seinem Vater. Und so ist es oft auch bei uns. Menschen kreuzen unseren Lebensweg und oft ärgern wir uns dabei. Ich tue ja alles für den Herrn und ich gebe mir Mühe, meine Nächsten zu lieben. Ja, nur blöd, wenn der Nächste wirklich tatsächlich in mein Leben kommt. Ich war jahrelang erfolgreich Lobpreisleiter und auf einmal kommt dieser junge Taugenichts und alle Herzen fliegen ihm zu. Die Arbeit mit den Kindern in der Gemeinde war wirklich meine besondere Berufung und Begabung. Aber seitdem die neue Montessori-Kindergartenpädagogin gekommen ist, bekommt sie die ganze Aufmerksamkeit der Mütter und Kinder und nicht ich. Ich diene dem Herrn durch meine sauber ausgearbeiteten Predigten, aber alle reden jetzt nur noch begeistert von diesem oberflächlichen Erweckungsprediger, wo ich genau weiß, dass er ein sündiges Leben führt. Nur die anderen sind so blind und sehen es nicht und fallen darauf ein, was er sagt. Und auch abseits der Gemeinde lassen sich solche Situationen denken, bei der Arbeit, in der Schule, im Sportverein, aber auch zu Hause. Offensichtlich ist doch nicht alles für den Herrn getan, sondern man baut sich schleichend eine Identität, die mehr durch Taten bestimmt ist, als durch das Sein. Offensichtlich fühle ich mich in meinen Bedürfnissen nach Anerkennung und Wertschätzung doch missachtet. Bisher ließ sich ganz gut damit leben, solange niemand aufgekreuzt ist. Doch der andere hat mir meine schlummernden Bedürfnisse wachgerufen. Das zeigt an, dass ich in Wahrheit meine Bedürfnisse nur verdrängt habe, wie der ältere Sohn. Meine Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Wertschätzung, geliebt werden. Nun, was ist aber die Alternative zu den beiden Verhaltensweisen des jüngeren und des älteren Sohnes? Der ältere Sohn verdrängt offensichtlich seine Bedürfnisse. Und wir? Können wir wirklich echt sein vor den anderen wie die Kinder? Offensichtlich tun wir uns schwer damit. Aber das Bedürfnis nach Echtsein ist doch da. Nach dem echten Leben, nach unverwechselbarer Echtheit. Und wenn wir schon vor den anderen nicht so echt sein können, können wir wenigstens echt sein vor Gott? Gott liebt uns, er kennt unsere Bedürfnisse und er kann unser Verlangen stillen, wie wir im Psalm gelesen haben. Das müsste doch eine gute Grundlage sein für das Echtsein. Aber wieso spüren wir doch so oft Gottes Liebe nicht? Das eine ist ja, wenn das Leben wirklich vor die Schweine geraten ist und Buße getan wird und die Heimkehr zum Vater ein Volksfest wird. Ja, da kann man verstehen, was Freude bedeutet. Aber das andere ist, wenn man brav die christlichen Pflichten erfüllt, aber keine rechte Freude daran findet. Und da beneidet man manchmal den heimgekehrten Sünder, der sein Glück noch kaum fassen kann. Doch wenn solche Gefühle längerfristig wirken, dann stimmt etwas mit unserer Gottesbeziehung nicht. Dann haben wir noch nicht wirklich verstanden, was es heißt, dass Gott uns sehr, sehr für unsere Gefühle und Bedürfnisse interessiert. Und für ihn ist es wirklich kein Problem, wenn wir gerade schwach und bedürftig sind, wenn wir Sehnsüchte und Wünsche haben, wenn wir uns missachtet, leer und dreckig vorkommen. Auch kein Problem, wenn wir verhärtet und verschlossen sind. Das alles ist für ihn kein Problem. Ist aber mehr ein Problem für uns selbst. Denn er nimmt uns an, so wie wir sind, und nimmt unsere Bedürfnisse ernst. Können wir uns selbst annehmen, so wie wir sind, und unsere Bedürfnisse ernst nehmen? Wir müssen sie ehrlich anschauen können und sie vor Gott bringen können. Wir können ihm unsere Nacktheit zeigen. Wir brauchen uns nicht zu verstellen. Haben wir das starke Bedürfnis nach Liebe? Er weiß es. Er schaut dich an. Er umarmt dich. Er sieht dich von Ferne und läuft auf dich zu und umarmt dich und zeigt dir seine Liebe. Sind wir gerade neidisch und gönnen das Glück des anderen nicht? Er sieht in dir das Gefühl, dass du zu kurz gekommen bist. Er redet dir gut zu, sagt, komm und feiere mit mir mit. Es wartet ein großes Fest auf dich. Du hast alles, was du brauchst. Du brauchst nicht neidisch zu sein auf andere. Was mein ist, das ist dein, spricht der Vater zum älteren Sohn. Er liebt uns nicht trotz unserer Sünden, so als ob er sich irgendwie überwinden müsste, uns zu lieben, nicht widerwillig, als ob er sich selber an seine moralischen Pflichten erinnern müsste. Nein, er liebt uns überschwänglich, mit all unseren Sünden, so wie wir sind, mit all unseren Stärken und Schwächen. Nur ist er an unserer Echtheit interessiert. Er liebt keine Spielchen und Verstellungen. Denn vor ihm zu verstellen hat gar keinen Zweck und befriedigt doch nur unser Gefühl, selber über uns urteilen zu dürfen. Denn wir wollen es ja besser wissen als Gott. Er will Beziehung haben mit unserem echten Ich, nicht mit seinem Verstellten. Wie anders würde unser Leben ausschauen, wenn wir das im tiefsten verstanden hätten? Und wie viel befreiter wäre unser christliches Leben, wenn wir verstehen würden, dass das Leben vor dem Herrn ein Spiel ist, ein Tanz, ein ausgelassenes Freudenfest. Und letztlich sogar eigentlich egal unter welchen Lebensumständen. Denn im Letzten zählt doch die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes und nicht unsere lähmenden Alltagserfahrungen. Nur wir lassen uns lieber von Letzteren leiten und richten unser Leben im kargen Feld ein, statt dass wir zum Festbankett kommen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen, sprach Friedrich Nietzsche, meines Erachtens nach der ernstzunehmendste Kritiker des Christentums. Doch wir müssen auch daran nicht verzweifeln, wegen seiner harten und durchaus berechtigten Kritik. Für Gott ist das auch kein Problem, dass wir so unerlöst wirken. Auch mit unseren unerlösten Gefühlen können wir zu ihm gehen und uns von ihm annehmen lassen. Denn er sieht in uns das Kind, das sich zu kurz gekommen fühlt. Er allein kann aus dem Reichtum seiner Schätze das schenken, was wir wirklich brauchen und dadurch unser Leben erlöster machen. Ich dachte früher häufig, dass Gott uns irgendwie liebt, aber dann müsste ich mich schon etwas anstrengen, ein Leben in Heiligkeit zu führen und mich anstrengen, in diesem Leben etwas auf die Reihe zu bekommen. Doch langsam merke ich, und beginne zu verstehen, dass es in Wahrheit allein auf die tiefe Liebe Gottes ankommt. Allein, weil er mich liebt, kann ich mich wahrhaftig und wirklich verändern. Aus meiner eigenen Kraft schaffe ich das nicht. Allein, weil er meine tiefen Bedürfnisse kennt und erfüllt, kann ich frei sein vor dem Gefühl, mein Leben allein aus meinen beschränkten, natürlichen Voraussetzungen her meistern zu müssen. Immer von mir aus selber etwas tun, da komme ich an meine Grenzen. Aber wie anders würde unser Leben ausschauen, wenn wir da umdenken würden und von Gott her zuerst denken würden? Nein, zuallererst das Fest, dann die Arbeit. Zuerst das Empfangen, dann das Geben. Zuerst Gott. Und dann die Menschen. So einfach ist das im Grunde genommen. Und doch so schwer. Denn wir haben das schon so oft gehört, ja, Gott liebt uns. Wir meinen das zu kennen. Es gibt bei Christen häufig zwei Strategien, wie man sich gegen diese Wahrheit, dass Gott uns wirklich liebt, immunisiert. Und die heißen, ich weiß es und ich tue es. Klar weiß ich, dass er mich liebt. Und ich handle auch danach im Großen und Ganzen, mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Aber im Großen und Ganzen habe ich das schon verstanden und handle auch danach. Doch es ist leider wahr, was der Kirchenvater Ambrosius aus dem 4. Jahrhundert sagt. An deinem Leben sehe ich wirklich, was du glaubst. An deinem Leben sehe ich, was du wirklich glaubst. Das heißt, Wenn wir ehrlich sind, haben wir es eigentlich nicht wirklich verstanden und handeln auch nicht danach. Es gibt aber kein geistliches Wachstum, wenn wir nicht immer wieder zu dieser Tatsache zurückkehren, dass uns Gott liebt. Und es bleibt die Grundlage für das christliche Leben. Und immer neu, jeden Tag, muss sich dieser Glaube im Leben bewahrheiten. Und es mag wie ein Widerspruch klingen, dass man für diese Erkenntnis Disziplin braucht, für etwas, das uns eigentlich Freude und Gelassenheit geben soll. Doch wir müssen jeden Tag neu daran glauben, dass Gott uns liebt, sonst vergessen wir es. Der Glaube braucht tagtägliche Erfrischung, sonst glauben wir sehr schnell wieder, dass wir für unser Glück aus eigener Kraft schuften müssen. So wie ich gerade zum Beispiel. Ich stehe gerade in der Gefahr, Wein zu predigen, also ein Freudenfest zu predigen und Wasser zu trinken, also mich in ein kargen Leben einzustimmen. Denn es ist gerade für mich nicht leicht, aus einer Feierlaune herauszuleben, weil ich gerade in einem ziemlichen Umzugsstress bin. Und doch wäre es möglich. Denn allein mein Unglaube hat sich dafür entschieden, dass dies nicht möglich ist. Ich habe es also in Wahrheit nicht verstanden, im Tiefsten, dass mich Gott liebt und ich handle auch nicht danach. Sonst hätte ich diesen immensen innerlichen Stress auch nicht. Und ich meinte doch, dieses Gleichnis schon längst verstanden zu haben. Denn sicherlich kennen die meisten von euch dieses Gleichnis von Kindesbeinen an oder kennen es seitdem ihr zum Glauben gekommen seid. Und doch ist es ein Gleichnis, das wir in seiner Tiefe und Fülle eigentlich noch nicht wirklich verstanden haben. Ferdinand Ulrich, ein katholischer Theologe und Philosoph, hat mehr als 800 Seiten nur zu diesem Gleichnis geschrieben. Und ich glaube, er hat recht. Es sage nicht jemand vorschnell, ich kenne das schon. Wir verpassen geistliche Reichtümer, weil wir meinen, eh schon alles zu wissen und zu glauben und zu tun. Und doch liegen alle geistlichen Schätze in diesem einfachen Satz verborgen, in dieser einfachen Zusage, dass Gott uns liebt, so wie wir sind, ohne Bedingungen, mit all deinen Eigenheiten, mit all deinen Stärken und Schwächen. Und er sagt, du darfst echt sein, du darfst sein, so wie du bist. Es gibt nur einen Menschen, der wirklich echt gewesen ist, vor Gott und vor den Menschen. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist hinausgegangen, um die verlorenen Söhne und Töchter dieser Welt zu suchen und zu finden und hat immer von einem Festakt gesprochen, wenn er welche gefunden hat. Und so ist er auch für uns hinausgegangen, zu den Schweinen und in unserem mühseligen Alltag. Denn er will uns zum Fest einladen, nämlich zum wahren Christenleben, wo wir festliche Gewänder bekommen, einen ordentlichen Braten, Wein und Bier oder auch sonst was. Und da ist auch Platz für dich am Tisch, egal wer du auch bist. Jesus hat sich hingesetzt zu den Zöllnern und Sündern und hat mit ihnen gegessen und getrunken. Und auch den Pharisäern gilt die Einladung, denen er dieses Gleichnis erzählt hat. Irgendwo zwischen den Sündern und den Pharisäern werden wir uns schon verorten können. Im Psalm 23 heißt es, du stillst mein Verlangen. Und am Ende des Psalms heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Möge das wahr werden in unserem Leben. Halleluja. Amen.